Smart Builder heißt unsere Gottesdienstreihe. Es geht ums Bauen und wie das so ist, dem einen gefällt's, der andere, der mag es nicht und der dritte, der toleriert es. Gerade so. Wir haben uns mit verschiedenen Teilen eines Hauses beschäftigt. Wir haben mit dem Fundament angefangen. Wir haben gesehen, was das Fundament für dein Glaubenshaus ist, wenn du an Jesus glaubst, nämlich die Auferstehung von Jesu. Damit fängt alles an. Nicht die Bibel fängt damit an, nicht die Weltgeschichte fängt damit an, aber in der Hinsicht deines Glaubens fängt mit der Auferstehung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, fängt alles an. Denn dort hat sich Gott gezeigt, dass Gott tatsächlich Gott ist. Dort ist Gott Mensch geworden, hat gezeigt, dass er den Tod überwindet. Und wir haben uns mit anderen Sachen beschäftigt, mit den verschiedenen Ecksteinen, wie du dein Glaubenshaus aufbauen kannst, wie du das Layout gestalten kannst, ob es viereckig wird, ob es fünf Ecken hat, ob es eine L-Form wird, ob es eine U-Form wird. Gibt es ja alle möglichen Sachen. Und heute möchte ich euch in ein was hineinnehmen, was ein ganz wichtiger Bestandteil des Hauses ist und der sträflich vernachlässigt wird. Jeder hat ihn heute schon gefühlt, jeder hat ihn schon mit Füßen getreten, der Fußboden. Könnt ihr aus dem Stegreif sagen, welche Funktion hat der Fußboden eines Hauses? Einfach mal reinrufen, wenn du eine Idee hast, was macht den Fußboden eines Hauses aus? Wozu gibt es den? Wozu ist der gut? Was hat der für einen Sinn im Haus, der Fußboden? Einfach mal Ideen, gib keine falschen Antworten. Ja, trägt uns, genau. Wenn kein Fußboden wäre, würden wir irgendwie auf Lehmboden, nee, Sandboden ist ja hier laufen. Ja, was gibt's noch? Schall. Nennt den Schall, hier, genau hier, der Teppichboden. Das lieben übrigens die Toningenieure. Wenn Teppichboden irgendwo ist, wenn schwere Vorhänge sind, da hat man den richtig, sagt man, wir haben einen richtig guten Sound. Boogie nickt eifrig, ja. Da war noch eine Antwort, irgendwo hier in dem Block, ja. Ja, es wird gerade, stell dir vor, hier wäre kein Fußboden drin. Ich glaube, oder noch besser, in deiner Küche zu Hause, wenn da kein Fußboden drin wäre, der eben ist. Versuch da mal Schränke aufzustellen nebeneinander, wo die Wände parallel sind, also die wirklich im Lot stehen. Ja, genau, er begradigt das Ganze. Weitere Ideen, wozu der Fußboden da ist. Zum Reinigen, genau. Stell dir vor, es wäre Gras oder Erdboden im Haus. Wie lässt sich das denn sauber machen? Einen richtigen Fußboden, besonders in der Klinik kriegst du den, geht's nicht ohne. Da muss ein klinisch reiner Fußboden sein. Der muss gewischt werden können und stell dir, da geht kein Teppichboden. Dafür ist ein Fußboden da. Ich möchte aber jetzt gar nicht über Bodenbeläge sprechen, sondern über das, was drunter ist, über Estrich. Sorry für die, die gedacht haben, endlich lassen wir jetzt das Profane mal hinter uns und kommen zu den tiefgeistlichen Themen. Nee, es geht um das, was unter dem Fußboden drunter ist. Unter dem Fußboden ist eine Schicht im Haus. Und das ist eine ganz wichtige Schicht. Das ist die Estrichschicht. Und beim Hausbau passiert Folgendes. Hier werden viele Häuser gebaut ohne Kellerboden. Und da wird eine Bodenplatte gegossen, also kommt ein großes Zementauto, lädt den Beton ab, da ist ein Gitter drin, also Metallgitter, damit das schon richtig schön fest ist, die Bodenplatte. Und die liegt auf dem Boden, vielleicht ist unten drunter noch eine Dämmung. Danach werden die Wände auf die Bodenplatte raufgestellt. Und anschließend passiert etwas. Wenn du dort Teppich verlegen würdest und in dem Haus laufen würdest, würde sich dein Schall in jede Etage übertragen. Deine Füße würden kalt werden. Wenn du eine Fußbodenheizung einbaust, würdest du die schönen Wände und den ganzen Erdboden drunter heizen, globaler Wärme oder was auch immer. Der Estrich ist dafür da, dass er etwas entkoppelt. Estrich ist dafür da, dass er von der Bodenplatte, die im Haus ist, den Schall entkoppelt. Trittschalldämmung nennt sich das. Damit du die Schritte im Obergeschoss nicht im Untergeschoss hörst. Und der ist auf einer kleinen Dämmschicht. Es gibt eine Dämmschicht und dann kommt erst der Estrich rauf. Und der Estrich stehst nie an die Wand ran. Wenn du an eine richtige Estrichwand guckst, ist immer so ein kleiner Schaumstoffstreifen dazwischen. Damit kann sich der Schall nicht übertragen von einer Etage auf die andere. Ist ganz besonders bei Mehrfamilienhäusern oder Mietshäusern absolut notwendig. Früher im Plattenbau hat man das nicht gemacht. Wer dort gewohnt hat, weiß, wovon ich spreche. Das heißt, Estrich, der Fußbodenaufbau, ist ganz wichtig und erfüllt noch eine Funktion. Es ist eine Dämmung unter dem Estrich, damit die Wärme drin bleibt. Und diese Dämmung ist aus Styropor. Stell mal einen Schrank auf Styropor. Küchenzeile, Tisch, Stuhl. Der bleibt stehen, aber auch stecken. Der Estrich sorgt dafür, dass die Last gleichmäßig verteilt wird. Im Estrich ist meistens noch ein Estrichgitter drin, also das heißt ein Metallgitter. Und damit wird die Last, die punktuelle Belastung, wird auf eine große Fläche verteilt. Und je nachdem, was du für ein Haus baust, gibt es unterschiedliche Estriche. Der Estrich hier drin unterscheidet sich den von Obi. Der Estrich, der bei Obi hat Schwerlastregale. Das heißt, man hat eine hohe Punktbelastung und der Estrich muss ein anderer Beton sein, muss stabiler sein. Ich habe mal einen Estrich in einer Industriebarke rausgemacht mit dem Presslufthammer. Das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Das war ein richtiger Industriebau, wo früher Produktionsmaschinen standen. Die waren mit dem Boden verschraubt. Dort hat man nicht mit Estrich gearbeitet, da war das ganze Gebäude eins. Nur Beton, Beton, Beton. Und das hat eine viel höhere Belastung aushalten müssen. Wenn du dir mal angucken willst oder mal fühlen willst, wie kaputter Estrich aussieht oder ein kaputter Bodenbelag, eine kaputte Grundlage, du hast es nicht weit. Brauchst du mal zu uns in die Küche zu gehen. Da siehst du das Ergebnis hinten, in unserer Gemeindeküche. Die Fliesen sind gesprungen. Und wisst ihr warum? Es liegt an dem Untergrund. Die sind schön verlegt worden, die Fliesen. Die sahen mal super aus. Da waren auch die Fugen alle in Ordnung. Aber der Untergrund hat etwas gearbeitet und hat die Belastung nicht ausgehalten. Das heißt, dieser Untergrund, was unter dem Fußboden drunter ist, ist dafür gemacht für das, was draufkommt. Hier in der Kapelle ist ein Estrich drin, in der Küche ist ein nicht so guter Estrich drin, bei Obi gibt es Estriche, im Fußboden, ich meine nicht im Regal, ne, sondern das, wo die Regale draufstehen. Und in jeder Produktionsstätte, hinten am Stichkanal, gibt es einige Industrieanlagen, die haben ganz besondere Estriche und Fußböden, weil die große Belastungen aushalten müssen, meinetwegen auch noch Vibrationen abfangen müssen. Wenn du dort nachts joggst, wirst du ein paar Vibrationen trotzdem merken. Also für alle, die nachts unterwegs sind und für alle, die mal wissen wollen, wie sich das anfühlt, dort mal entlang joggen, am Stichkanal, also am Teltow-Kanal entlang joggen, spürst du bis an das Wasser, dort wo der schöne schmale Joggingpfahl entlang geht, spürst du noch die Vibrationen. Dort ist etwas nicht entkoppelt worden. Also, die Unterkonstruktion ist unglaublich wichtig. Und in deinem geistlichen Haus, in deinem Glaubenshaus, brauchst du auch so eine Unterkonstruktion. Etwas, was dir Stabilität gibt. Etwas, was dafür sorgt, dass du gerade aufbauen kannst, dass du dein Inventar gerade reinstellen kannst, dass es nicht wackelt, dass du nicht überall die Füße nachjustieren musst, damit etwas gerade steht oder dass die Spielräume beim Justieren überhaupt ausreichen, um den Schrank ins Lot zu bringen. Ich habe euch was mitgebracht. Ich lasse ein bisschen in mein Herz blicken heute. Das ist was, was ich eigentlich nicht so mache. Aber ich habe euch ein paar Bücher mitgebracht. Also eigentlich ist es immer dasselbe Buch. Ich habe eins hier, noch eins hier, noch eins hier und noch eins hier. Eine These, die ich aufstellen will, der Fußboden, der Estrich in deinem Glaubenshaus, in deiner Beziehung zu Jesus, das ist die Bibel. Und da habe ich ein paar mitgebracht. Wenn du zu Hause, also schade, dass man den Fußboden nicht sieht, das ist Estrich. Absolut unspektakulär vom Aussehen her. Aber wenn er fehlt, wird es jeder merken. Und das Blaue, was ihr am Rand seht, das ist dieser schöne Streifen, der das ganze Ding von der Wand entkoppelt, um die Vibrationen nicht zu übertragen. Ich ziehe da jetzt keine geistigen Schlüsse daraus, als jeder Einzelheit beim Estrich. Also keine Angst. Mein Ziel heute mit der Predigt ist folgendes. Ich will, dass du rausgehst und hinterher sagst, ich habe Lust, die Bibel zu lesen. Ich bin neugierig darauf, Bibel zu lesen. Und wenn ich vielleicht gesagt habe, Anfang des Jahres, ich will anfangen, Bibel lesen oder will wieder anfangen, Bibel zu lesen, jetzt ist das erste Quartal fast vorbei, Frühlingsanfang ist gelaufen, deshalb kommt heute so ein kleiner Reminder für alle, die so ihre Vorsätze noch nicht ganz zu 100% geschafft haben, okay, noch nicht bei 80% sind, heute kommt so ein kleiner freundlicher Reminder, eine neue Einladung, Bibel zu lesen. Ich möchte dich neugierig machen auf die Bibel, denn die Bibel ist ein besonderes Buch. Sie ist nicht einfach irgendein Buch, was du irgendwo kaufen kannst. Du kannst sie überall kaufen, aber sie unterscheidet sich gravierend von anderen Büchern. Ich habe mal 4 oder 5 Fakten zusammengetragen, wodurch sich die Bibel von anderen Büchern unterscheidet. Und die Bibel ist das am häufigsten übersetzte Buch, was es gibt. Über 2.500 Sprachen gibt es die Bibel. Da kann IKEA-Katalog nicht mithalten. Die Bibel ist das am häufigsten übersetzte Buch. Es ist am weitesten verbreitet weltweit. Allein letztes Jahr wurden 34 Millionen Bibeln verbreitet. Die IKEA-Fangemeinde, wie viele IKEA-Kataloge sind letztes Jahr gedruckt worden? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Wenn es mehr waren als die Bibel, dann versucht das mal hochzurechnen. Die Bibel gibt es als gedrucktes Buch seit 1452. Und jedes Jahr sind mehr Bibeln gedruckt worden. Und sie ist logischerweise deshalb auch das am meisten gedruckte Buch der Bibel. Ich habe euch einige mitgebracht und habe gesagt, ich lasse ein bisschen in mein Herz blicken. Jede Bibel, die hier liegt, steht für eine Epoche in meinem Leben. Da gibt es ganz verschiedene. Die erste Bibel, die ich richtig bekommen habe, ist so die schwarze, die ich zu meiner Konfirmation bekommen habe. Ledereinband, Goldschnitt, der hat schon etwas gelitten, hat schon einiges mitgemacht. Und ich habe sie diese Woche aufgeschlagen und habe reingeguckt, ja toll, hier ist noch so ein schöner Notizzettel, welche Jahreszahl steht drauf? 1996, das waren noch Zeiten, das war meine Jugendzeit, 1996. Da habe ich mich intensiv mit der Bibel beschäftigt. Das war meine erste Bibel, Elberfelder Übersetzung, sehr akkurat übersetzt, leider etwas schwer zu verstehen, aber ich habe sie geliebt und ich habe sie gelesen. Und sie steht für eine ganze Epoche in meinem Leben, bevor eine andere Bibel in mein Leben kam. Ich habe dann zwei parallel gelesen. Die Bibel habe ich von meiner Gemeinde geschenkt bekommen. Dann gibt es eine andere, so eine ganz fette, so einen richtig fetten Wälzer. Und ihr seht schon, die ist irgendwie kreativer gestaltet. Ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist so ein Stoffeinband hier. Den hat mir meine Frau gemacht, weil sie dafür sorgen will, hey, wenn du ein Buch hast, dann sorge dafür, dass es auch nach ein paar Jahren noch gut aussieht. Und ich weiß, wie du damit umgehst. Deswegen hat sie mir den gemacht. Ich glaube, das war meine Hose oder sowas vorher. Und so zwei Fische drauf soll da verdeutlichen, ja, wir mögen uns. Das ist so die Bibel meiner Jugendzeit, wo wir uns kennengelernt haben. Und ich nehme den Einband jetzt mal ab und will euch zeigen, was dahinter ist. Das ist eine Studienbibel. Also eine Bibel aus der Zeit, wo ich mich richtig sehr mit der Bibel beschäftigt habe, in meiner späteren Jugendzeit, als ich 17, 18 Jahre alt war. Es ist eine Luther-Übersetzung, Thomson Studienbibel. Und das Schöne bei der ist, sie hat unglaublich viele Verweisstellen und alles Mögliche drin. Eine andere Studienbibel, die ich in der Zeit hatte, habe ich mittlerweile weggeschmissen. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Das hat keine theologischen Gründe. Die war einfach zerlesen, die war so zerflattert. Ich habe sie mehrmals geflickt und die Frage ist dann immer, was mache ich mit einer Bibel, die einfach kaputt ist? Und ich habe sie gehortet und habe, ich weiß nicht, wie viele Bibeln in der Bananenkiste gehabt. Und als wir dann nach Kenia gegangen sind, habe ich sie ins Lager gestellt. Als wir aus Kenia zurückgegangen sind, hebe ich die Kiste an und immer noch. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Ich bringe es kaum übers Herz, aber die blaue Tonne, da musste sie dann rein. Meine geliebte Studienbibel, die ich vorher hatte, die war total zerlesen. Da war ganz viel angestrichen. Da war manche Seiten, die hat man so richtig gesehen, die hingen raus. Der Einband war grau gewesen, die habe ich viel pfleglicher behandelt. Und das war die Zeit, wo ich mich intensiv mit der Bibel beschäftigt habe, ganz viel hinterfragt habe, ganz viel wissen wollte, mit meiner Gemeinde quer gelegen habe. Also wenn ihr mit uns als Gemeinde quer liegt, wenn ihr mit mir quer liegt, willkommen im Club. Ich habe es genau so gemacht, lag so richtig quer, habe ganz viele Fragen gestellt und einfach hinterfragt, warum macht ihr das so? Warum lehrt ihr das so? Wo steht denn das in der Bibel? Begründet mir das mal, warum ihr so glaubt, wie ihr glaubt. Und mein Anliegen war einfach dabei, ich habe gemerkt, Bibel ist Wort Gottes, da ist eine Kraft dahinter, da ist eine Power da. Und ich wollte es genau wissen und wollte wissen, wie ist das, wie lebe ich das. Dann kam eine andere Bibel in mein Leben, zu Studienbeginn, das Novum Testamentum Graeca, die griechische Übersetzung, Nestle Aland, 26. oder 27. Auflage. Das ist so die Bibel, die in der Uni und die an den Hochschulen und Fachhochschulen genommen wird, um die Bibel zu studieren. Das ist das Neue Testament in der Ursprache in Griechisch. Die kam dann später in mein Leben. Und die steht auch für eine Epoche, wo ich mich in Anführungsstrichen professionell mit der Bibel auseinandergesetzt habe. Das war interessanterweise die Zeit, wo ich mehr an der Bibel gearbeitet habe und mit der Bibel als in der Bibel gelesen habe. Und da habe ich das war eine Epoche, wo ich ganz viel Grundverständnis mir angeeignet habe, was die Bibel betrifft. Und die Zeit hat mir die Bibel noch lieber gemacht, diese intensive Beschäftigung damit. Und dann kam noch eine andere Bibel in mein Leben. Das ist die kleinste, die ich besitze, auch die kleinste Schrift, aus der kann ich jetzt schwer vorlesen. Die müsste ich so richtig nah ranhalten, ist auch auf Englisch und ist eine Übersetzung oder eine Übertragung, manche sagen Paraphrasierung, das ist die sogenannte The Message Bible von Eugen Peterson. Der hat da schon sehr viel reingelesen und hilft mir, die Bibel mit neuen Augen zu lesen. Jemand anders, der nachdenkt, der Gott von Herzen liebt, hat die Bibel auf Englisch übersetzt und so herausgebracht, dass sie mir ganz viele Fragen neu stellt. Und die steht für die Zeit, ich habe mir die gekauft, als ich in Kenia war mit meiner Frau und dort habe ich die immer mit mir rumgetragen und gelesen, weil es da ganz viel darum ging, wie kann ich Leuten die Bibel erklären, die mit Glauben ganz wenig am Hut haben. Weil ganz viele Leute zu uns in die Gemeinde gekommen sind und einfach gefragt haben, hey, ich kapiere das nicht und ich kenne die NIV, die Bibel, mit der bin ich irgendwann mal aufgewachsen oder habe sie, sie liegt bei uns zu Hause im Schrank. Wie ist das eigentlich? Wie kann ich die Bibel verstehen? Und diese Bibel hat mir sehr dabei geholfen. Mittlerweile, ich lese sie alle hin und wieder. Mittlerweile ist das die Bibel, in der ich am meisten lese. Das ist die Bibel heute, neue evangelistische Übersetzung oder Übertragung. Ist eine sehr gute Übersetzung, die ich liebe, weil ich den Mann kenne, der sie übersetzt hat, weil ich ihm vertraue und weil ich genau weiß, er liebt die Bibel über alles. Und sie ist mir unglaublich wertvoll und sie ist mir unglaublich lieb. So viel zu meiner Story mit der Bibel. Ich weiß nicht, wie dein Schrank zu Hause aussieht, wo du Bücher stehen hast. Ob da mehrere Bibeln stehen, ob da eine Bibel steht oder ob du einfach nur die Bibel hier drin hast. Ich komme am Ende nochmal darauf zurück von der Predigt. Heute Nachmittag oder heute Abend, guck mal in deinen Schrank, wo die Bibel steht. Wenn du so einen Schrank hast oder ein Regal hast, Bücherregal, vielleicht kannst du deine Lebensabschnitte Bibeln zuordnen. Und du merkst, stimmt, da war was. Diese Bibel hat mich in der Zeit getragen. Die hat mir dort ganz viel Input verliehen. Und die hat mir da geholfen. Vielleicht merkst du aber auch, huiuiui, die hatte ich lange nicht in der Hand gehabt. Dann hol sie raus. Lies wieder darin. Manchmal findest du versteckte Sachen. Wie zum Beispiel ich in meiner ersten Bibel, die mir geschenkt wurde. Da habe ich mir eine Notiz gemacht zu einem Bibeltext aus 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sich selbst vorstellt und sagt, ich bin der ich bin. Und ich habe das nie kapiert. Und dort hat das jemand zu einem Bibelabend ausgelegt und ich habe den Zettel wiedergefunden, was ich mir damals an Notizen gemacht habe, wie das vom Hebräischen her zu verstehen ist. Vielleicht findest du in deiner Bibel ähnliche Schätze, Sachen, die dir mal wichtig geworden sind, die dir ganz wertvoll waren, die dich an entscheidenden Stellen weitergebracht haben. Hol sie raus. Ich möchte heute als nächsten Schritt einfach die Vielfalt der Bibel zeigen. Es ist unglaublich interessant, Bibel zu lesen, wenn du nicht gerade mit 3. Mose anfängst oder mit 4. Mose anfängst. Es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Texten und einfach um auf den Geschmack zu kommen, habe ich 4 kurze Texte ausgewählt. Ich möchte bei den Texten nicht in die Tiefe gehen und möchte jetzt nicht jedes Detail auslegen davon, sondern will einfach nur, dass die Texte auf uns wirken können, um zu spüren, wie unterschiedlich sie sind, wie interessant sie sein können und wie sie aber auch an unser Denken angreifen oder an unserem Denken rütteln. Also, los geht's mit Psalm 46, einem Psalm, aus dem Lieder entstanden sind und so weiter. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Auch wenn die Erde bebt und die Berge im Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und Berge von ihren Wüten erzittern, Völker toben, Weltreiche wanken, seine Stimme erschallt, die Erde schmilzt. Jahwe, der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Dann im Vers 12 nochmal, Jahwe, der Allmächtige ist bei uns, der Gott Jakobs, er ist unsere Burg. Dort kommt das Lied von Luther her, ein feste Burg ist unser Gott. Hier ist jemand, der verzweifelt ist und der sagt, um mich herum tobt alles. Da tost alles, da geht es drunter und drüber. Es scheint so, als würde selbst das, was unverrückbar ist, das, was immer steht, die Berge, als würden die selbst wanken, wie bei so einem Vulkanausbruch. Und was dann steht, was kommt als Reaktion, was sagt er? Jahwe, unser Gott, er ist unsere Burg, er steht, bei ihm kann ich mich bergen, bei ihm bin ich sicher. Und das ist auch ein Punkt, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, du wirst merken, boah, ich kann mich auf Gott verlassen. Und durch die ganze Bibel hindurch zieht sich das wie so ein roter Faden, ich kann mich auf Gott verlassen. Wenn du gerade den Eindruck hast, ich fühle mich von Gott verlassen. Dann geh zu jemand, zum Beispiel hier in der Gemeinde, der schon 30, 20, vielleicht 40 oder vielleicht sogar mehr Jahre, mehr als du auf dem Buckel hat. Und frag ihn mal. Unsere Senioren, die werden euch bestätigen können, ihr könnt euch auf Gott verlassen. Gott ist treu das ganze Leben lang. Ich habe das Privileg, dass ich die Senioren-Live-Group leite und bekomme damit den ganzen starken Glauben ab, den ich in der Gemeinde merke. Wo sie sagen, hey, auf Gott ist Verlass. Er hat sich das ganze Leben um mich gekümmert. In den Auf und Abs der Weltgeschichte. In unterschiedlichen Systemen, bei unterschiedlichen Regierungen, bei unterschiedlichen Wirtschaftslagen. Gott ist da gewesen. Ein feste Burg ist unser Gott und daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Also wie gesagt, wenn du gerade dich so auf und ab fühlst, dann wäre das eine Idee. Ein weiterer Vers, der einfach so ganz kurz und prägnant auf den Punkt bringt, und das liebe ich an den Sprüchen. Sprüche 11, Vers 27. Wer auf das Gute aus ist, findet Gefallen bei Gott. Und dann, am besten gefällt mir das Zweite, wer Böses ausheckt, zieht es sich auf den Hals. Fertig ist der Lack. So schnell, so einfach kann Bibel gehen. Wer Böses ausheckt, zieht es sich auf den Hals. Das ist so Weisheitsliteratur von Salomo, der seine Lebensweisheiten einfach niederschreibt und sagt, hey, das habe ich erlebt. Und so seinem Menti, seinem Sohn, seinem Schüler sagt, hey, guck mal, das ist meine Erfahrung. Ich zeige dir das einfach mal, ich sage dir das einfach mal. Er stülpt ihm das nicht über, er bläut ihm das nicht ein, er versucht ihn nicht zu manipulieren, sondern er sagt einfach seine Erfahrung und sagt, hey, guck mal, das habe ich erlebt. Und lässt die Wirkung bei seinem Gegenüber, bei demjenigen, der es liest. Und so lasse ich die Wirkung bei euch. Wer auf Gott aus ist, wer auf das Gute aus ist, findet bei Gott Gefallen. Wer Böses ausheckt, zieht es sich selbst auf den Hals. Es gibt auch Bibeltexte, die von ihrer Wirkung auf mich viel ganz anders sind. Bibeltexte, die mir quer im Magen liegen. Bibeltexte, wo ich sage, ich meine, bei so einem Vers hier, Sprüche 11, kann man relativ schnell sagen, okay, gut, ich entscheide mich, ich bin auf das Gute aus und versuche das Gute im Sinn zu haben. Und das Böse aushecken lasse ich, denn ich will mir das ja nicht auf den Hals ziehen. Kann man relativ einfach sagen und sich dazu entschließen. Und es ist auch machbar. Okay, jetzt zeige ich euch mal was, was schwerer machbar ist. Aus Lukas 6, Vers 27 bis 36. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, wow, danke Bugi. Euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Schlägt dir jemand ins Gesicht, dann halt ihm auch noch die andere Wange hin. Wenn jemand deinen Umhang will, dann lass ihm auch noch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann versuche nicht, es wiederzubekommen. Behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Ihr aber sollt gerade eure Feinde lieben. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es auch wiederbekommt. Dann werdet ihr eine große Belohnung, dann wartet eine große Belohnung auf euch. Und ihr handelt als Kinder des Höchsten. Denn er ist auch euch gütig. Ist schon anspruchsvoller, ja? Level 2. Das sind Verse, wo ich sage, wow. Ich vermute, so lange wie ich lebe, ich werde nie damit fertig werden. Ich kann nie hinterher den Haken machen und gesagt, Daniel, check, du hast es geschafft. Jetzt bist du durch. Jetzt kann es endlich von der Tagesordnung runter. Ich habe das Level erreicht. Ich liebe meine Feinde. Ich segne die mich fluchen. Und ich bete für die, die mich verfolgen. Und ich gebe jedem, der mich bittet. Lasst euch das mal auf der Zunge zu gehen und fahrt morgen mal eine Stunde S-Bahn. Okay. Das ist eine Bibelstelle, wo du nicht fertig wirst damit. Und wo ich merke, hey, die Bibel, die dringt so tief in mein Wesen ein und spricht mich so tief an. Und sie bleibt nicht an der Oberfläche stehen und sagt, ja, Daniel, lächle immer. Okay, was drin ist, ist völlig wurscht. Diese Verse aus der Bergpredigt von Jesus zu leben, sie auszuleben, die erfordern Überwindung, die erfordern eine Transformation des Herzens, eine ganz tiefe Veränderung, wie sie nur Gott bringen kann bei uns. Ich habe noch einen Vers mit, ich glaube, das sind 2 Verse oder 3 Verse, aus dem Alten Testament diesmal. Da geht es nämlich genau um die Bibel, da geht es um das Wort Gottes. Aus 5. Mose 4, Vers 7 bis 9. Denn welch große Nation hat Götter, die ihr so nahe sind wie Jahwe, unser Gott, wann immer wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Vorschriften hätte wie dieses Gesetz, das ich euch heute vorlege, sagt Mose zum Volk Israel. Nur hüte dich und achte gut auf dich selbst, dass du nicht vergisst, was du mit eigenen Augen gesehen hast. Und dass dir diese Dinge dein ganzes Leben lang nicht aus dem Sinn kommen. Erzähle deinen Kindern und Enkeln davon. Hier kommt die ganz starke Aufforderung von Mose, von Gott an das Volk Israel. Hey, guck mal, was ihr hier seht, das unterscheidet euch kolossal von anderen Völkern. Und hier kommt eine Dimension der Bibel zum Tragen, vom Wort Gottes zum Tragen, die wir für selbstverständlich hinnehmen. Dass wir in einer Demokratie leben, dass wir in unserem Land Menschenrechte in die Verfassung, ins Grundgesetz geschrieben haben, das ist absolut nicht selbstverständlich. Da haben vor Jahrhunderten Leute dafür gekämpft und die haben sich dafür eingesetzt, dass das reinkommt. Die haben sich dafür eingesetzt, dass Sklavenhandel abgeschafft wird, haben zum Teil ihr eigenes Leben dafür investiert, dass sowas überhaupt machbar ist. Sie haben dafür gekämpft, sie haben dafür geblutet, weil sie sagen, hey, das, was in der Bibel steht, wie Gott Menschen sieht, das ist so wichtig, das muss jeder wissen, das muss jeder hören. Und wir können uns ein Land, wir können uns eine Menschheit nicht anders vorstellen, als mit diesem Bild von Gott für Menschen. Unsere Rechtsprechung heute, die fußt auf vielen Sachen in der Bibel. Vieles von den 10 Geboten finden wir heute in der Rechtsprechung wieder. Und wenn wir vieles als von den Geboten, von Gesetz im Alten Testament als einengend wahrnehmen aus unserer Sicht, dann lade ich euch ein, mal eine andere Brille aufzusetzen, nämlich die Brille des Geschädigten. Ganz viel geht es dort um Wiedergutmachung, um Schadensbegrenzung, damit der geschädigt ist, nicht noch mehr geschädigt wird. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Heißt in dem Fall, Wiedergutmachung geschieht 1:1 und nicht nach dem Prinzip blinde Rache und nicht nach dem Prinzip der Stärkere gewinnt. Und ganz stark kommt immer wieder zum Ausdruck, du sollst den Starken nicht bevorzugen und du sollst dich von dem Starken nicht beeinträchtigen, beeinflussen lassen und genauso wenig sollst du den Schwachen bevorzugen im Gericht. Ein ganz starkes Prinzip auf Gerechtigkeit. Was wir heute sehen, dass Menschen vor dem Gesetz gleich sind, ohne Ansehen der Person, zieht sich durch das Alte Testament durch. Und da haben sich Menschen dafür eingesetzt, dass das so ist. Und ich sehe es heute als unsere Aufgabe an, dass wir uns dafür einsetzen, dass es so bleibt. Denn das sehe ich nicht als selbstverständlich an. Ich sehe, dass an einem Rechtssystem gegraben wird. Das häufig gilt, der Stärkere gewinnt. Derjenige, der sich durchsetzen kann, der gewinnt. Derjenige, der sich die besseren Anwälte leisten kann, der gewinnt. Derjenige, der mehr Einfluss hat, der gewinnt. Das ist nicht das Prinzip der Bibel. Denn im Prinzip der Bibel haben die Schwächeren genau dieselben Rechte. Und alle, die irgendwo zu Gericht sitzen, die entscheiden sollen, für sie gilt immer noch, Gott steht über ihnen und nicht sie stehen über dem Recht. 2 Dinge aus der, eine aus der jüngsten Geschichte, das andere aus demselben Kontext ein paar Jahre vorher. Die Wahl des amerikanischen Präsidenten ist eine interessante Wahl, weil derjenige gewonnen hat, der eigentlich nicht die meisten Wählerstimmen hatte. Und trotzdem beugt sich die Verliererin dem geltenden Recht. Und sie sagt, okay, nach unserem Wahlsystem hat der jetzt amtierende Präsident die Wahl gewonnen, auch wenn ich mehr Stimmen habe. Und sie fängt nicht an, dagegen zu protestieren. Und hiermit bringt sie Folgendes zum Ausdruck. Es gibt ein Recht und ich stehe unter dem Recht. Stellt euch vor, was passiert wäre, wenn sie sich über das Recht erhoben hätte. Es ist ein schlechter Auftakt, um Präsident zu werden. Bevor Obama Präsident wurde, als das Rennen war zwischen Al Gore und George Bush, war genau dasselbe Ding. Zu seiner zweiten Präsidentschaft hat Al Gore anerkannt, dass George W. Bush die Wahl gewonnen hat. Und er hat gesagt, es gibt ein Recht in unserem Land. Ich habe mehr Stimmen bekommen, aber das Recht besagt, etwas anderes, nämlich wer die meisten, wie auch immer, Senatoren oder wie auch was hinter sich gebracht hat, der gewinnt das ganze Ding. Und er stellt sich ganz bewusst unter das Recht. Dass eine Gesellschaft oder dass Einzelpersonen zu so etwas imstande sind, das nenne ich Größe und da braucht es eine gewisse Prägung, da braucht es ein gewisses Verständnis vom Rechtssystem, da braucht es eine gewisse Erziehung, die da hinkommt. Das, was du in der Schule lernst, das, was du zu Hause lernst, dass es ein Recht gibt, was zu achten ist. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Länder, wo das nicht der Fall ist. Wenn ich nach Asien gucke, wenn ich nach Afrika gucke, gibt es ganz viele Punkte, wo das nicht der Fall ist. Wo die Bibel nicht die Grundlage gewesen ist für ein Rechtssystem. Es gibt ein Buch, was sich damit beschäftigt, das sogenannte, das heißt, der Titel ist Das Buch der Mitte von einem indischen Philosophen. Und er hat das sehr genau untersucht, welche Wirkung die Bibel im Laufe der Geschichte auf verschiedene Länder, auf verschiedene Regierungen, auf verschiedene Völker hatte. Und dort kommt ganz klar zum Ausdruck, das, was wir heute für selbstverständlich ansehen, unsere Wirtschaftsform, die manche ja als rein kapitalistisch bezeichnen und sagen, hier gewinnt sowieso nur der Stärkere, die fußt auch auf der Bibel, wo ganz klar zum Ausdruck kommt, dass es unser Auftrag ist, die Welt zu gestalten und zu erhalten. Und auch, dass es zum Ausdruck kommt, dass Arbeit gut ist, dass man sich einsetzen soll, dass man etwas erreichen kann, dass man vorwärts kommen kann. Mit allen Einschränkungen, das ist jetzt ganz kurz nur erwähnt, aber die Bibel bringt das ganz stark zum Ausdruck. Unser Wohlstand heute, dass man mit fairen Mitteln Wohlstand erwirtschaften kann, das kommt in der Bibel zum Ausdruck. Es gibt Länder, wo das mit fairen Mitteln überhaupt nicht machbar ist. Und bei uns gibt es eine relativ breite Mittelschicht in der Bevölkerung. Das ist ein Unterschied zu vielen Ländern. Auch wenn wir in gewisser Weise auf hohem Niveau jammern, weil wir sagen, die Schere klafft auseinander, die Mittelschicht schmilzt, die Gesellschaft trennt sich auf in Arm und Reich. Ja, die Tendenz ist auf jeden Fall zu beklagen. Aber der Standpunkt, wo wir stehen, ist im Vergleich zu vielen Ländern immer noch ein unglaublich guter, ein unglaublich luxuriöser, wo wir sagen können, wow, wir haben eine ziemlich starke Gerechtigkeit im Land. Unser Sozialsystem ist weltweit führend. Logisch, es ist teuer. Aber was wir damit schaffen, ist Menschenwürde. Natürlich gibt es Leute, wo wir sagen, die ruhen sich darauf aus. Und andere, die gar nicht einzahlen, weil sie sagen, wir kaufen uns frei davon. Das ist alles zu beklagen. Aber es trifft eine große, breite Masse an Leuten. Krankenversicherung wurde eingesetzt von Leuten, die gesagt haben, hey, mir sind meine Mitarbeiter wichtig. Sie sollen, wenn sie krank sind, damals waren es sozusagen Tagelöhner, wenn sie krank werden, sollen sie nicht das Problem haben, ihre Familien nicht ernähren zu können, sondern wir zahlen alle in einen Topf ein, so ging das los, für Leute, die krank werden. Und die bekommen dann was. Das ist auf betrieblicher Ebene zuerst geregelt worden. Bei Konrad Raiffeisen, bei Robert Bosch, in solchen Firmen, von denen wir auch heute noch kennen, dort sind solche Sachen eingeführt worden. Und heute tragen wir die Früchte davon. Und dort sehen wir, wie sich die Spuren der Bibel bis in unser heutiges Leben reinziehen. Ins Sozialsystem, in unser Rechtssystem. Deshalb lade ich euch ein und ich sehe es als eine meiner obersten Aufgaben an, zu sagen, Leute, lest Bibel. Beschäftigt euch mit der Bibel, denn sie prägt dein Leben. Sie wird dich nicht in Ruhe lassen. Und damit ich das nicht einfach so theoretisch sage, habe ich 3-4 Punkte auf die Präsentation geschrieben. Wie kann ich die Bibel am besten lesen? Wie geht das am einfachsten? Und ich muss mir das immer wieder vorhalten, um mein Bibellesen zu schärfen, um an meinem Bibellesen dran zu bleiben. Hier kommen jetzt ein paar Punkte. Wie kann ich mich vorbereiten? Es gibt im Prinzip nur einen 3-Schritt. Das erste ist vorbereiten. Schade, dass das verschoben ist. Irgendeine Schriftart hat da nicht geklappt. Als erstes vorbereiten, bete. Bete als allererstes, setz dich mit Gott in Verbindung und drück Gott deine Wertschätzung aus und sag, Gott, ich komme zu dir. Ich fange mit dir an. Ich nehme jetzt irgendein Buch in die Hand. Ich nehme jetzt nicht Zeitschriften, Magazine in der Hand, sondern ich nehme dein Wort in die Hand. Und das mache ich ganz bewusst. Und dann lädst du Gott ein in diese Zeit und sagst, Gott, ich will auf dich hören. Ich will, dass du mir begegnest. Ich will, dass du mir etwas sagst. Ich will, dass du beim Lesen zu mir sprichst. Und dann entscheide dich zu gehorchen, was Gott in der Bibel sagt. Das hat Leute, die unsere Gesellschaft geprägt haben, das hat sie ausgezeichnet. Sie waren der Bibel mehr gehorsam als ihren Gefühlen. Sie waren der Bibel mehr gehorsam als dem, was sie vielleicht momentan denken. Sie waren der Bibel mehr gehorsam als das, was ihr Weltbild war, als das, was sie jetzt als Begrenzung wahrgenommen haben, sondern sie haben mehr gesehen. Sie haben Gottes Weide gesehen. Und nach dieser Vorbereitung geht es einfach daran ans Lesen. Ganz einfache Sachen. Gibt es etwas, was du dir merken willst, was du gelesen hast über Gott, über dich, über andere? Eine Wahrheit über Gott, was die Bibel vielleicht über dich sagt, wo du sagst, wow, ey, das ist bemerkenswert. Gibt es Beispiele oder Vorbilder, von denen du lernen kannst, eine Person, die handelt, die etwas tut, wo du sagst, wenn ich groß bin, dann will ich das auch so machen? Oder gibt es direkte Anweisungen Gottes, die du befolgst? Wenn Gott sagt, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, wenn Jesus das sagt, und deinen Nächsten wie dich selbst, ist eine eindeutige Anweisung. Gibt es solche Anweisungen in dem Text, das du liest? Gibt es vielleicht Sünden in deinem Leben, wo du etwas verkehrt machst, wo du sagst, hey, jetzt sind mir die Augen geöffnet worden, was ich hier mache, das ist verkehrt. Und sind wir mal ehrlich, das ist normal. Dass jemand was Falsches macht, gehört zum Leben dazu. Und es ist so wichtig, dass du da an den Punkt kommst und sagst, ich habe was verkehrt gemacht. Und nicht Augen zu und ich habe es nicht gemerkt, keiner hat es gemerkt, keiner soll es merken, sondern dass du mit dir offen umgehst und sagst, okay, Mist gebaut. Erster Schritt ist, merken, Mist gebaut. Bekenne es Gott, vielleicht musst du es loslassen, musst sagen, das hat mir Sicherheit vermittelt. Darauf habe ich mich verlassen, aber ich will es loslassen und mich an Gott festhalten. Gibt es Zusagen, die Gott dir macht, die du in Anspruch nehmen kannst? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich kenne Leute, die das rauf und runter beten, rauf und runter beten, rauf und runter beten, rauf und runter beten, weil sie sich an dieser Zusage, der Herr ist mein Hirte, wird nichts mangeln, da halten sie sich daran fest. Nachher am Ausgang bekommt ihr diese Sachen noch in schriftlicher Form auf dem DIN A4-Blatt, das heißt die Präsentation ausgedruckt. Und nur jetzt für die, die jetzt eilig mitschreiben, ich gehe gleich zur nächsten Folie. Und der dritte Aspekt nach der Vorbereitung, nach dem Lesen, ist das Umsetzen. Das erste Erinnern. Woran willst du dich heute erinnern, wenn die Bibel zu ist? Was soll hängen bleiben im Kopf? Gibt es ein Wort? Gibt es einen Satz? Was soll hängen bleiben? Wenn du morgens etwas in der Bibel gelesen hast, was soll dann mittags noch hängen bleiben? Was soll nachmittags hängen bleiben? Wenn du abends im Bett liegst, was soll hängen bleiben? Was ist das, wo du sagst, hey, das ist wichtig? Und danke Gott. Sei mit Gott im Gespräch über das. Denn die Bibel ist ein Brief von Gott. Die Bibel zeigt dir, ich bin Gott wichtig. Vielleicht hilft es dir, Sachen aufzuschreiben. Schreib auf, was du vorhast. Schreib deine Gebete auf. Gebete aufschreiben ist eine unglaublich disziplinierende Angelegenheit. Probier es mal aus, dein Gebet aufzuschreiben. Du wirst deine Worte viel bedächtiger wählen, als wenn du einfach losbetest. Und Auswertung, das musste noch rein, das Letzte. Für die Pädagogen unter euch, die würden sonst sagen, das ist absolut unvollständig hier, man hat keine Qualitätskontrolle und man ist doch alles vergessen, man kann sich ja viel vornehmen. Das Letzte musste rein. Prüfe morgen, inwieweit du es geschafft hast, was umzusetzen. Also, mein Anliegen heute war, geh zu deiner Bibel. Heute, wenn du nach Hause kommst, keine Ahnung, ob es ein Bücherregal bei dir gibt, wo so 1, 2, 3 nebeneinander stehen, oder ob es die eine ist, die irgendwo liegt. Nimm sie zur Hand. Vielleicht hast du den Bibelleseplan, den du dir irgendwann mal vorgenommen hast. 27. März ist morgen. Wäre ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Es ist nur ein Viertel vom Jahr vorbei, noch nicht mal ein Viertel vom Jahr vorbei. Also 75% des Jahres liegt noch vor dir. Du kannst also, wenn du sagst, okay, ich bin raus, nee, bist du nicht. Bist nicht aus deinen Vorsätzen raus, das Jahr ist noch relativ frisch. Geh zurück zum Bücherregal. Wenn du merkst, hey, ich habe die Bibel lang nicht zur Hand gehabt, dann nimm sie zur Hand. Es wird Zeit, dass du sie zur Hand nimmst, dass du mit Gott in Kontakt kommst, denn Gott spricht zu dir durch die Bibel. Er will dir etwas mitgeben, er will dir etwas beibringen, er will in Kontakt mit dir sein. Und das Schöne ist, was ich merke, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, erschließt sich mehr Bibel für dich. Du verstehst mehr von der Bibel und es macht Appetit auf mehr. Du willst mehr lesen, du willst mehr lernen, du willst Gott besser kennenlernen. Manchmal schläft das ein und manchmal muss es belebt werden. Und das ist ein Anliegen der Predigt heute. Der Fußboden. Wenn du nachher rausgehst, wenn du dann mal sehen willst, wie ein Fußboden aussieht, der nicht so gut ist, dann geh in unsere Küche. Nochmal herzliche Einladung in die Küche, um zu sehen, ich möchte einen anderen Fußboden in meinem Leben haben. Und ich möchte mit der Bibel einen festen Fußboden für mein Leben haben. Also zum Ende des Gottesdienstes diese beiden Einladungen. Einerseits in die Küche und zum anderen zu Hause vor dein Bücherregal.